Eine aus der Rostocker Brüdergemeinde hat mir ein Buch geborgt. Da wird das Markus-Evangelium behandelt. Ich habe gelesen und es ist mir ein Text, den ich schon lange kenne, den wir alle lange kennen, ist mir ganz neu aufgegangen. Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Er steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Wer aufschlagen möchte, mitlesen möchte, da ist er. Wir lesen ihn einmal zusammen. Und über etliche Tage ging er gen Kapernaum, und es ward ruchbar, dass er im Hause war. Und alsbald versammelten sich viele, also dass sie nicht Raum hatten, auch draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von Vieren getragen. Und da sie nicht konnten zu ihm kommen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und gruben's auf und ließen das Bett hernieder, darin der Gichtbrüchige lag. Da aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren aber etliche Schriftgelehrte, die saßen allda und gedachten in ihrem Herzen: Wie redet dieser solche Gotteslästerung? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie also gedachten bei sich selbst, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Welches ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder: Stehe auf, nimm dein Bett und wandle. Auf dass ihr aber wisst, dass das Menschensohn Macht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Und alsbald stand er auf, nahm sein Bett und ging hinaus vor allen, also dass sie sich entsetzten und priesen Gott und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob euch das Markus-Evangelium so auf Schlag geläufig ist, der Beginn. Vieles ist ein kleines bisschen anders als bei den anderen Evangelisten. Es wird nichts von der Geburt Jesu berichtet. Die Versuchung in der Wüste ist ganz kurz. Johannes der Täufer taucht auf ganz zu Anfang. Das erste Wunder ist nicht die Hochzeit in Kanaan, davon wird nichts berichtet. Die ersten Worte, die Jesus spricht, die uns überliefert sind durch Markus, sind: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind die allerersten Worte Jesu, die er spricht dort. Ich war sofort bei dem Monatsspruch, zu dem ich was schreiben sollte: Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Mit Jesu Ankunft ist das Reich Gottes herbeigekommen. Mitten in die Welt hinein. Er treibt böse Geister aus. Ihr könnt das mal nachlesen, gleich zu Beginn, in einer Schule innerhalb der Synagoge. Also ich denke mal, wo junge Menschen ausgebildet werden am Wort, da hatte jemand einen bösen Geist. Ich sage jetzt mal, in der Kirche hatte jemand einen bösen Geist, in der Synagoge. Und Jesus treibt diesen Geist aus, und er kennt auch Jesus, der weiß, wer er ist. Die Schwiegermutter des Petrus wird geheilt, die wohnt in Kapernaum. Und höchstwahrscheinlich spielt auch dieses Geschehen, was wir eben gehört haben, mit diesem Gichtbrüchigen, das spielt wohl im Haus des Petrus. Also Jesus hat durch die ersten Wunder, die er getan hat, hat er einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Die Menschen haben gehört, dass er Dinge tut, die unmöglich sind, haben Worte gehört, die ihre Schriftgelehrten so nicht sprechen, und waren natürlich angezogen und sind in Massen zu ihm geströmt. Wenn ich so einen Text lese, frage ich mich natürlich immer, ist es nur ein Bericht über ein Geschehnis der damaligen Zeit oder was hat es uns heute zu sagen? Und für mich hat sich die Frage aufgedrängt, ich muss weiterschalten. Was haben die Menschen damals für Wünsche an Jesus gehabt und was haben die Menschen heute für Wünsche? Also damals, sag ich mal, es war vielleicht ein Stück Sensationsgier, es war aber auch Sehnsucht nach wirklich göttlichen Worten, nach Ehrlichkeit in dieser Religion, nicht nur vorgeschobenes Tamborium, sondern wirkliche Begegnung mit Gott. Es war natürlich auch Wunsch nach Heilung. Sie haben ihre Kranken gebracht, natürlich wollten sie gern gesund werden. Was wollen die Menschen heute? Ich habe in dieser Woche, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnlich, mein Banknachbar auf Arbeit, der liest die Bild-Zeitung. Ich habe ihm einen Artikel rausgerissen, mit Erlaubnis. Was wünschen sich die Menschen heute? Das ist den Deutschen wichtig. In Abstufung. Was meint ihr? Was steht am Platz 1? Hauptsache, man ist gesund. Platz 1, Gesundheit. Platz 1 der Wunschliste in Deutschland hat Gesundheit. 2, Freiheit. 3, Erfolg. 4, Familie. 5, Gemeinschaft. 6, Natur. 7, Gerechtigkeit. 8, Anerkennung. 9, Nachhaltigkeit. 10, Sicherheit. In der Reihenfolge, das kann sicherlich variieren, aber so ungefähr ist uns das allen geläufig und können wir uns auch vorstellen. Auch ich finde mich da irgendwo ein Stück drin wieder. Das ist es, was die Menschen wollen. Was ist der Unterschied? Diese hier, die damals, die sind zu Jesus gegangen. Also zumindest in der Geschichte. Diese hier, die haben gar keinen Adressaten für ihre Wünsche. Sie wünschen sich das, aber sie wissen es gar nicht, wem sie es sagen sollen. Und wie ist das überhaupt mit den Wünschen? Was ist es Jesus Aufgabe, die Wunschlisten der Menschen auf dieser Welt abzuarbeiten? Ist das sein Daseinszweck? Ist das das, wozu er gekommen ist, die Wunschlisten abzuarbeiten? Was sagt uns unsere Erfahrung? Funktioniert das? Meine Antwort ist nein. Und jeder von euch kann das sicherlich so bestätigen. Wie oft haben wir Wünsche, die so ungefähr in diese Richtung gehen, wie eben vorgelesen, und es funktioniert scheinbar nicht. Was sagt nun Jesus selber, wozu er gekommen ist? Lukas Evangelium, Kapitel 10. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ihr werdet noch andere Bibelstellen finden. Euch fallen bestimmt noch andere noch ein. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, zum Beispiel. Oder so in der Art. Aber der Hauptzweck seines Kommens ist es, die Menschen zu retten. Und jetzt fängt bei dieser ganzen Überlieferung dieser Geschichte etwas an. Jetzt muss man sich eigentlich entscheiden. Will ich alles glauben, was in der Bibel steht? Oder will ich es nur als einzelne Geschichte, die vielleicht gar nicht stimmt, behandeln? Wenn ich alles glaube, was in der Bibel steht, dann weiß ich, dass durch Jesus die Welt erschaffen wurde, dass durch Jesus wir erschaffen worden sind, dass er die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, dass der Sohn Gottes, der schon immer da war, auf diese Welt gekommen ist, mit einem Zweck. Alles, was er gesagt, was er getan hat, die ganzen Wunder, seine Worte, es hatte alles einen Zweck, unsere Errettung. Ich habe gestern Abend, das steht jetzt hier nicht drauf, mit jemandem, ich möchte keinen Namen sagen, mit jemandem gesprochen, über die Jungfrau Maria. War sie nun Jungfrau oder war sie es nicht? Mein Gesprächspartner sagt, es ist medizinisch unmöglich. Kann ich nur sagen, ja, das stimmt. Es ist medizinisch unmöglich. Und doch glauben wir es. Ich möchte euch mal ganz kurz einladen, euch darauf einzulassen, was wäre, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes, sondern der Sohn von Josef wäre. Er wäre ein Mensch, der vielleicht kluge Worte gesagt hat und sein Tod, sein Leben wären völlig bedeutungslos für uns. Nur mit der Abstreitung der unbefleckten Geburt streitet man das ganze Evangelium ab. Das ganze Evangelium. Und man kann nichts mehr glauben. Es hängt alles zusammen. Und wenn man aber bereit ist, sich im Glauben darauf einzulassen, dann öffnet sich auf einmal die Schrift und man sieht diesen Plan, der dahinter steht. Und jetzt muss man bei all diesen Wünschen, die wir auch haben und die Menschen damals hatten, überlegen, wozu ist Jesus nur eigentlich gekommen und wie stelle ich mich dazu? Ich habe da unten mal hingeschrieben, Christsein ist mehr als ein Lebensbewältigungskonzept. Da hatte ich zu tun, das Wort zu schreiben, ohne Fehler. Das ist ein Punkt, der heute sehr gerne so dargestellt wird. Da geht es darum, wie kann der christliche Glaube mir dienen? Wie bringt er mich beruflich und familiär weiter? Liebe Leute, da passiert ein Denkfehler. Wir haben uns Christus nicht ausgedacht, damit er uns dienen kann. Christus hat uns gemacht, damit wir ihm dienen. Das ist der Unterschied. Das ist der Gewalt. Und nicht wir können ihm vorschreiben, was er zu tun hat, sondern er bestimmt über unser Leben. Und wenn wir sagen, unser Herr, können wir ihn nicht in ein Schema hineinpressen, das uns gefallen soll. Und wenn er uns nicht gehorcht, dann können wir nicht an ihn glauben. So funktioniert es nicht. Wir wollen nochmal in dieses Geschehen dort uns zurück hineinbegeben. Wir stellen uns vor, ein Haus, es ist knackenvoll mit Leuten. Selbst auf der Straße draußen, es stehen, die Fenster sind auf, er muss laut sprechen, alle wollen was hören, keiner will weggehen. Und wenn man solche Menschenansammlungen noch kennt, ich kenne es vom 1. Mai früher, man kann wirklich nicht weg. Es ist so, oder bei irgendwelchen Konzerten, es ist so voll, man kann nicht weg. Es sind ganz viele Menschen dort. Und dann kommen dort vier Männer und sie tragen ihren Freund mit und sie erhoffen sich Heilung und sie kommen nicht rein und krabbeln aufs Dach, machen da so ein Schilfdach sicherlich, machen da ein Loch rein und lassen ihn runter. Also was fällt mir zuerst auf? Sie bringen ihren Freund, dem sie selber nicht helfen können, sie bringen ihn zu Jesus. Was machen wir mit unseren Freunden, denen wir nicht helfen können? Versuchen wir sie mit irgendwelchen Sachen abzuspeisen, wird schon wieder Kopf hoch, Zeit hat alle Wunden, welch dumme Sprüche. Sie bringen ihn zu Jesus. Und sie hoffen natürlich, dass Jesus dieses Anliegen, was sie haben, das Anliegen ist offensichtlich, es springt einen an. Er liegt im Bett, er kann nicht aufstehen, das Anliegen ist deutlich. Sie bringen ihn zu Jesus und hoffen auf Heilung. Und was macht Jesus? Er sieht, dass sie alles von ihm erwarten. Er sieht diesen Glauben, diese Erwartungshaltung und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das will der gar nicht hören. Deswegen ist er gar nicht gekommen. Der kann nicht laufen. Scheinbar antwortet Jesus nicht auf das Anliegen. Wenn man nicht versteht, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist, dann sagt man, der ist Meschugge. Wenn man aber weiß, wozu Jesus gekommen ist, ich habe nicht weitergeschaltet, Wenn man weiß, wofür Jesus gekommen ist, gewinnt es eine neue Bedeutung. Diese Heilung, die dann passiert, das kostet ihn ein Wort. Er sagt, steh auf, und er steht auf. Das hat ihn nichts gekostet, das ist für ihn ein kleines, ein ganz, ganz kleines. Das andere, was er zuerst gesagt hat, das hat ihn sein Leben gekostet. Das, was wir klein nehmen, ist sein Lebenswerk, der Sinn seines irdischen Daseins. Dann sehe ich ihn in Gethsemane, wie er Blut schwitzt. Dann sehe ich ihn am Kreuz hängen. Und wir Menschen, wir wünschen uns körperliche Heilung. Das Geschenk, das er diesem Gelähmten macht, ist viel, viel größer, als er auf den ersten Blick begreift. Jesu Wort kann auf dieser Welt alles bewirken. Wir haben vor kurzem im Kalender die Stillung des Sturmes da auf dem See Genezareth gelesen. Die Jünger, erfahrene Fischer, die fahren mit dem Boot über den See. Es kommt Sturm, Jesus schläft und sie haben richtig Todesangst. Also das sind Berufsfischer, die sind jeden Tag mit dem Boot gefahren. Die können ein Boot fahren und sie hatten Todesangst. Und Jesus steht auf und gebietet dem Sturm und es hört einfach auf. Das ist einem Menschen unmöglich. Er hat Tote auferweckt durch sein Wort. Also so eine Heilung ist für ihn, er ist der Schöpfer dieser Welt, ist für ihn klein. Das andere kostet ihn sein Leben. Jetzt müssen wir uns einem Thema ein bisschen stellen, das man vielleicht ein bisschen ungern behandelt. Krankheit, Leid und Tod, es passt zu diesem Tag heute. Wir alle kennen was davon. Es gibt niemanden, der davon unbetroffen ist. Selbst wenn man selbst gesund ist, hat man doch in der Familie kranke Menschen. Es sind liebe Angehörige immer schon von uns gegangen. Wir kennen das Thema. Krankheit, Leid und Tod. Und wenn es, wie wir eben gehört haben, Jesus nur ein Wort kostet, warum geschieht es? Warum? Und so hart es ist, muss ich euch sagen, auch dort erfüllt sich Gottes Wort. Und ihr sollt nicht von dieser Frucht essen. Und wenn ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Und sie haben davon gegessen und die Menschen müssen des Todes sterben. Gottes Wort ist so sehr wahr, dass es uns allen wehtut. Und er nimmt nichts davon zurück, weil er nicht lügen kann, weil er heilig ist. Und unser Leben wird, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, im Tod enden. Das wird passieren. Und wir können davon ausgehen, dass sich alle Aussagen der Bibel erfüllen werden. Wir haben heute Morgen zu Hause gesessen und haben ein bisschen nachgedacht. Es gibt so unliebsame Sachen in der Bibel, über die keiner gerne redet, weil man es mit seinem humanistischen Weltverständnis schlecht übereinbringen kann, dass die Mehrzahl der Menschen auf dieser Welt werden verloren gehen. Und verloren gehen ist immer noch ein netter Ausdruck, wo man das so ein bisschen umschreibt. Man könnte auch sagen, sie kommen in die Hölle. Genau das sagt Gottes Wort. Und dann kommt wieder der Lebenszweck von Jesus dazu. Und ihr merkt, wie dieser Kreis sich schließt. Er kommt in diese Welt, um genau das, diesen Kreislauf wieder aufzubrechen. Um zu sagen, der Weg ist auf. Die Tür ist offen. Denkt ihr noch an die 10 Jungfrauen von vorhin, wo die Tür auf einmal zuging? Noch ist sie offen. So, und jetzt kommen wir zu einer Personengruppe, die auch dabei sind. Die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, wie der Name schon sagt, die sind gelehrt in der Schrift. Die wissen genau, was da steht. Was Jesus da macht, ist für sie ganz, ganz ungeheuerlich. Diese Worte, deine Sünden sind dir vergeben, die können sie einordnen. Sie merken, was Jesus da tut. Sie haben vom Alten Testament her von Gott eine Aufgabe bekommen, dem Volk Gottes Gebote nahezubringen, die Opfer darzubringen, diese Verbindung Mensch-Gott herzustellen. Haben Sie diese Aufgabe nach der Einschätzung Jesu gut erfüllt? Nein. Er geht sehr hart gegen Sie vor, an vielen Stellen. Und er setzt sich mit einer Leichtigkeit an Ihre Stelle, die für mich verblüffend ist. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Auf einmal ist dieser ganze Tempeldienst, dieses jährliche Opfer, dieser Sündenbock, ist alles nicht mehr notwendig. Jesu nimmt die Sünden auf sich. Es ist der Beginn der Endzeit. Es ist die letzte Zeit, ist angebrochen. Erinnert ihr euch an die ersten Worte Jesu? Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße. Die Endzeit hat begonnen. Gnadenzeit, die Zeit der Gnade hat begonnen. Bis er wiederkommt. Auch das ist ein Punkt, an dem man heute, an diesem Tag vielleicht besonders drüber nachdenken sollte. Ich habe mir sagen lassen, und ich glaube das auch, dass das nächste große Ereignis in der Christenheit, also es fehlt nichts mehr an Prophetie, was erfüllt werden müsste, das große nächste Ereignis wird die Entrückung der Gemeinde sein. Und dann beginnt die Zeit des Gerichtes auf dieser Welt. Dann wird der Heilige Geist nicht mehr da sein. Dann können Menschen nur noch durch Märtyrertod gerettet werden. Es kommt einem sehr unwirklich vor, ne? Also wenn man jetzt wirklich mal, wir sitzen hier in Bützow im Gottesdienstraum und reden solche Worte. Die Menschen vor der Sintflut haben das auch als sehr unwirklich empfunden. Auch die Menschen, die zur Zeit Jesu gelebt haben, haben das als sehr unwirklich empfunden. Und doch geschieht es. Ihr wisst, warum ich euch solche Sachen sage. Zuallererst, weil es so in der Bibel steht. Es gibt keine andere Quelle, die uns verlässlich Auskunft geben kann. Wenn wir der Bibel nicht glauben, ist alles beliebig. Dann kann jeder erzählen, was er will, und der am klügsten klingt, dem glauben wir. Hilft uns aber nicht. Und unser Anliegen soll es sein, dass wir wie die fünf klugen Jungfrauen durch diese Welt gehen, dass wir uns füllen lassen von Jesus, dass wir aber auch die Aufgabe wahrnehmen, die Gott uns gegeben hat. Wir sollen Licht sein in dieser Welt. Da soll keine Glocke drüber sein, das darf gerne oben aufstehen, die Leute sollen es sehen. Das bringt Verantwortung und Unannehmlichkeiten mit sich, das weiß ich. Und doch sind wir nicht umsonst da. Wir sollen Freunde sein, Freunde wie diese vier Männer, die ihren kranken Freund zu Jesus gebracht haben. Lasst uns Licht sein, lasst uns Freunde sein für diese Welt, Wegweiser. Mich persönlich haben die Worte von Ulrich Krieger letztens getröstet, dass wenn wir Gottes Wort verkündigen, sind wir zu 100% erfolgreich, egal ob es die Menschen annehmen. Wenn sie es nicht annehmen, haben wir ihnen 100%ig erfolgreich Gottes Wort gesagt und sie haben sich dagegen entschieden. Dann haben wir Gericht angekündigt. Gott legt es uns vor. Und das Gleichnis von den 10 Jungfrauen macht es uns sehr deutlich, dass es nur 2 Wege gibt. Die einen sind drin und die anderen stehen draußen vor der Tür. Und Jesus lädt uns ein, uns in dieser Gnadenzeit, bis er wiederkommt, zu entscheiden. Amen.